Verehrte liebe Brüder, zu dem schwäbischen Prälaten Johann Albrecht Bengel kam einmal ein Landmann aus der Heidenheimer Alb und Bengel konnte ja etwas streng sein und hat gesagt, was will er? Und hat gesagt, ich will den Herrn Prälaten einmal sehen. Dann hat Bengel gesagt, jetzt haben Sie ihn gesehen, hat er mich gesehen, er hat einen Sünder mehr gesehen. So war es auch bei mir. Ihr dürft einen Sünder mehr sehen. Was soll man Ihnen, den Bewährten, hören auf Gottes Wort denn noch sagen, darüber, was wir an Jesus haben? Ihr könnt ja höchstens mich testen, ob ich auch Rechtes weiß. Aber denkt mal dran, dass die Jünger, die jahrelang mit Jesus zusammen gewesen waren, etwa plötzlich nach dem Sturm auf dem Meer, nachdem Jesus ihn gestillt hatte, die Jünger gesagt haben, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Wer ist denn der? Und im Johannesevangelium steht offen, Johannes 12, das verstanden seine Jünger damals nicht. Erst als Jesus verherrlicht war, dachten sie daran. Es gibt Aha-Erlebnisse durch Gottes Geist, dass wir erst hinterher begreifen, was wir an Jesus haben. Und das wünsche ich uns für diese Tage, dass wir es begreifen. Aber zuerst darf ich innerhalb Stil des Hauses mein Jackett ausziehen. Guter Müller-Gerber ist ja nicht da, sonst hätte ich es wieder anziehen müssen. Meier-Gerber, gell? Also, wer ist dieser Jesus? Was wir an Jesus haben? Mein Partnerkollege in der thüringischen Kirche, Oberkirchenrat Schäfer, war als junger Pfarrer in der Nachkriegszeit in etlichen Dörfern auf dem Thüringer Wald und musste am Sonntag 5 Gottesdienste hintereinander vor meist leeren Kirchen halten. Sein Kantor hat ihn begleitet, ohne Auto, sind zu Fuß gegangen. Und plötzlich zwischen dem 5. und 6. Dorf sagt dann der Kantor zu dem Herrn Pfarrer Schäfer, Herr Pfarrer Schäfer, wenn man Sie so reden hört, hat man den Eindruck, Jesus gibt's wirklich. In unserer Welt ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich, dass Christus nicht eine Märchenfigur ist. Und auch wir sind ja etwas diesem Namen Christus Jesus entfremdet geworden. Das gibt sonst in keiner Sprache, nicht in Portugiesisch, nicht Französisch, Englisch, dass man in einer geradezu idiotischen Weise den Namen unseres Herrn durchdekliniert. Der Johann Sebastian Bach durfte noch sagen, ich liebe Jesum allstund. Aber Sie werden doch nicht sagen, wir hören auf die Bibelarbeit von Schäfbuchum oder was. Übersetzt die Gnade unseres Herrn Jesu Christi. Warum sagen Sie die Gnade unseres Herrn Jesus Christus? Diese komische, die nicht mal im griechischen Urtext stimmt, lateinische Deklination eines griechischen Namens, Christus. Wir müssen uns wieder angewöhnen, auch denken Sie an Anfänger im Glauben. Wenn Sie die fragen, wem gehören Sie, dann sagt er, ich gehöre Christa. Weil er nicht weiß, ob er Christi oder Christum oder was sagen soll. Christo. Sag ich gehöre Jesus Christus. Wir sollen uns wieder, und wenn wir es heute falsch sagen, in diesen Tagen, müsst ihr sofort buh machen, gell? Dass wir also uns dran gewöhnen. Wir müssen üben, dass wir nicht Anfängern im Glauben das Leben schwer machen. Ganz einfach ist, wenn wir davor sitzen, die Liebe des Retters Jesus Christus oder die Gnade des Erbarmers Jesus Christus, wenn Sie so einen Begriff, so einen Würdetitel davor setzen, werden diesen Tagen einige Würdetitel miteinander ansehen, dann haben Sie es einfacher, diesen komischen Genitiv oder Dativ wegzulassen. Wir leben in einer Zeit, eine deutsche Rede besteht hauptsächlich in der Hinführung, in der Vorrede, besonders in der Vorrede. Wir leben einer Zeit ganz großer Bibelmagersucht. Was Magersucht ist, wissen die meisten von Ihnen, schreckliche Krankheit. Und wenn es in der Familie ist, leidet die ganze Familie unter dem Kranken, mit dem Kranken. Weil der meist nicht einsichtig ist bei der Magersucht. Mir hat mal ein Professor der Ulmer Universität erklärt, bei der richtigen Fressmagersucht, bei der Bulimie, wir hatten einen tollen Kongress, 1200 Leute aus aller Welt, sei die schlimmste Krankheit, die es überall gibt in der Welt, diese Fressmagersucht. Schlimme daran sei, dass die Leute dann auskommen mit einem Böhnchen, mit einem Erbschen, mit einem Karottchen und sich dabei toll fühlen und kaputt gehen. Gar nicht merken, wie sie kaputt gehen. Niemand mehr von uns lebt so in der Bibel, wie unsere Großmütter in der Bibel gelebt haben. Wir leben in einer Zeit der Bibelmagersucht mit etlichen Sprüchen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst oder so etwas, ich bin bei euch alle Tage. Und dann noch ein Bonhoeffer-Wort und dann reicht's nicht. Dann vielleicht noch ein irischer Segen, Gott ist hinter dir, vor dir, über dir, seitwärts oder so. Wir müssen wieder in die Bibel hineinwachsen und Zusammenhänge in der Bibel erkennen. Der Jesus hat immer wieder gesagt, auf das erfüllt würde, was geschrieben ist. Beziehungen schon vom alten Bund, als Gott durch seine Propheten Spuren gelegt hat, zu Jesus. Aber wir leben auch in einer Zeit der Jesus-Magersucht. Ich habe das Vorrecht, dass ich in Korntal leben darf. Da ist nicht so, aber wenn ich manchmal auswärts bin und in einen Gottesdienst komme, wo schon das erste Gebet beginnt mit Gott, und dann kommt kein Relativanschluss, sondern die Gerechtigkeit ist dein Schmuck, du Mutter alles Lebenden, denke ich, oh je, jetzt sollte ich schon wieder hinausgehen, damit ich meine Galle nicht so strapaziere, 60 Minuten lang. Von allem Anfang an der Christenheit waren die Nachfolger Jesu bekannt und bezeichnet als Leute, die den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen. Das ist das Entscheidende unseres Glaubens, dass wir glauben, dass Jesus lebt, dass er auferweckt ist und dass wir seinen Namen bekennend anrufen. Jesus Christus, du Sohn des ewigen Gottes. Und ich möchte einfach in diesen Tagen, und danke für die Einladung, wieder stolz werden drüber, fröhlich werden drüber, was wir an Jesus haben. An diesem Christus Gottes. Und wir wollen jetzt aufschlagen im letzten Buch der Bibel, Offenbarung, Kapitel 1. In der Offenbarung ist ja des Rätsels Lösung enthalten, worauf alles zugehen wird in der Weltgeschichte Gottes. Wir haben gestern schon bei der ersten Bibelarbeit von Bruder Konrad Straub gemerkt, wie alles diesem großen Ziel entgegengeht. Und das, was man bei keinem Rätselbuch und bei keinem Kriminalroman machen sollte, dass man nämlich nach hinten zuerst sieht und des Rätsels Lösung aufschlagen, sonst verdirbt man sich alle Freude, sollte man in der Bibel machen. Man sollte die Bibel von hinten her lesen. Daraufhin geht alles zu. Auf dieses große Ziel Gottes, dass er sein wird, alles in allem. Nun sind die Reiche, die Herrschaft und Gewalt unseres Herrn und seines Christus geworden. Er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber jetzt fangen wir an da bei Offenbarung 1 und lesen nur den Vers 4 und 5. Johannes schreibt an die sieben Gemeinden der Provinz Asien, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten, der Herr über die Könige auf Erden. Er hat uns geliebt und uns erlöst von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht. Bevor der Johannes sagt, Gnade sei von dem König aller Könige, der uns erlöst hat mit seinem Blut, für unseren Glauben doch die zentrale Tatsache, sagt Johannes den Ehrentitel der treue Zeuge. Das ist ihm wichtig, das hat er gehört bei dem, was ihn der Jesus schauen ließ. Das spricht der, der Amen heißt. So heißt es im Grußwort an die Gemeinde von Laodicea. So hat sich Jesus vorgestellt. Der wahrhaftige Zeuge. Schlagen Sie geschwind hinüber, Kapitel 3, Vers 14. Der erhöhte Christus lässt durch Johannes ausrichten, dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt. Ja, so ist's. Verlässlich. Der treue und wahrhaftige Zeuge. Das hat Johannes aufgenommen, sagt, Gnade sei euch mit euch von dem treuen Zeugen. Ein Zeuge ist einer, der dabei war, der Bescheid weiß. Jesus ist der Zeuge für die Welt Gottes, der Einblick hat in die Pläne Gottes. Ein Zeuge muss auch verständlich reden können, vor Gericht klar sagen können, was er gesehen hat. Jesus ist der treue Zeuge, der klar die wunderbaren Gleichnisse Jesu sagen kann, wie es mit Gott ist. Und der verlässlich ist, wo vor Gericht nicht der Richter sagt, naja, also, ob man dem glauben kann. Dann nehmen wir am besten gar keinen Eid ab, sonst gibt es später noch einen Meineid, nicht? Nein, Jesus ist der treue, verlässliche Zeuge. Johannes 1, niemand hat Gott je gesehen, auch von uns nicht. Niemand. Keiner der großen Gottsucher. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der Gott selbst ist, der hat es uns verkündigt. Der treue Zeuge. Der wahrhaftige. Der verlässliche. Warum betont das der Seher, der Apostel der Offenbarung, Johannes? Weil die erste Gemeinde schon angefochten war, ob man sich auf die Worte Jesu verlassen kann. Denn sie, die Offenbarung schildert ja diesen dramatischen, kosmischen Kampf, wie Jesus seine Herrschaft, die Herrschaft des Vaters, durchsetzt und wie der Fürst dieser Welt Quadratmeter um Quadratmeter dieser Welt verteidigt. Ich habe als junger Bub noch mitbekommen, wie die amerikanischen Befreier Europa vom Hitlerjoch befreit haben. Aber wie da jeder Quadratmeter, jedes Erdloch verteidigt wurde, wie noch die 15-jährigen Jungvolkleute ins Elsass geschickt wurden, um Panzergräben auszuheben, damit sie nicht über den Rhein kommen. Ich war damals in Hülben evakuiert. In Erkenbrechtsweiler sind 28 SS-Leute gefallen. Bei der Verteidigung der letzten Dunglegen, wir Schwaben sagen Mistene, gell? Um jede Miste wurde gekämpft. Die Offenbarung zeigt, dass der Teufel, der Fürst dieser Welt, um jeden Mist in dieser Welt kämpft und keinen Quadratmeter preisgibt. Und wie Jesus doch sein Ziel erreicht. Aber dieser Kampf beginnt und ist spürbar in der Gemeinde Jesu. Deshalb die Sendschreiben zu Beginn der Offenbarung. Ihr seid nicht bloß Zuschauer. Ihr seid doch umkämpft. Ihr seid gefährdet. Damit sind auch wir gemeint. Und die Hauptnot etwa in Laodicea, bei denen lief das Gemeindeleben. Da haben die anderen gesagt, wenn wir nur so wären wie in Laodicea, da läuft alles und der Besuch ist gut und die Opfer sind großartig. Und was die für Pfarrer und Mitarbeiterinnen haben, du sprichst, ich bin reich und gar satt und bedarf nichts. Die mussten nicht mal bei der Opferankündigung aufs Geldbeutel drücken, gell, war alles gut. Aber in dieser einen Sache offenbar hat es nicht geklappt, dass sie dem Wort des Herrn Jesus nicht mehr getraut haben. Deshalb wurde ausgerichtet, ich bin der treue und wahrhaftige Zeuge. Der Teufel möchte uns zuerst das Vertrauen ins Wort des Christus Jesus erschüttern. Sagen Sie nicht so schnell ins biblische Wort. Wir sind heute so schnell bei der Bibel. Bibel ist großartig. In der Bibel ist zentral wichtig die Worte Jesu. Sie kennen vielleicht das Bibelwort Kolosser 3. Lasset das Wort der Bibel reichlich bei euch wohnen. Wie heißt es? Psst. Des Christus Jesus. Nicht als nicht Christi, so als ich übersetze. Gell? Lasset das Wort des Christus bei euch wohnen. Ich möchte, dass Sie von heute hier weggehen, zusammen mit mir, dass Sie ganz neu nach den Worten des Christus Jesus forschen. Was hat er gesagt? Und was haben dann die Apostel davon aufgenommen? Johannesbrief. Wer nicht bleibt in der Lehre des Christus Jesus, geht ganz zentral um die Worte, die Jesus gesagt haben, auf die wir uns verlassen können. Der treue, wahrhaftige Zeuge Jesus. Ein paar Gedanken zu dem Wort des Christus Jesus. Ist uns in den Evangelien, in diesen kurzen, prägnanten Berichten, die sind, da könnte jeder Bildzeitungsredakteur noch lernen, wie man etwas kurz fassen kann. Gell? Ein paar Sätze. Und trotzdem entsteht eine Szene, der Petrus und seine Gefährten flicken die Netze, sie haben die Nacht umsonst gefischt. Und er sieht, todmüde von der durchwachten Nacht, wie da drüben immer mehr Menschen sich bei dem Rabbi von Nazareth sammeln. Diese Tagdiebe, die haben Zeit für so einen Quatsch, nicht? Die laufen jedem Guru nach. Und wir kleinen Leute müssen schaffen, nicht? Er hat nicht gedacht, da muss ich auch dabei sein. Wenn Jesus, der Sohn Gottes, predigt, hat er, meine Netze sind wichtig. Und dann holt ihn Jesus, bittet ihn. Die wichtigste Form der Evangelisation ist immer noch das Bitten. Könnten Sie nicht mit Ihrem schönen Auto zwei Damen vom Altenheim ins Zelt fahren? Dann muss auch der Fahrer hin, nicht? Jemand bitten. Warum sagen wir immer wieder, wenn eine Dachrinne im Gemeindehaus kaputt ist, da gibt es im Nachbarort einen christlichen Flaschner? Warum gehen wir nicht zum unkirchlichen Flaschner und sagen, Sie könnten uns ganz gewaltig helfen? Sie sind so ein patenter Flaschner. Auf einmal würde er in die Stunde kommen. Also hat Jesus den Petrus gebeten, fahr mich ein wenig vom Land. Und da muss er zuhören. Auf dem Sitzbrett des Kahns, wie Jesus spricht. Und eine Stunde später sagt er, Jesus, was du mir aufträgst, dass ich am helllichten Tag hinausfahren soll. Es war für den Fischer irrsinnig, aber auf dein Wort. Verstehen Sie, so war das Wort des Christus Jesus überzeugend, packend. Für selbst für einen Petrus, der vorher nichts auf das Wort gegeben hat. Der treue Zeuge mit seinem Wort. paar Hinweise, dass Jesus so gemeint hat, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wo steht's? Nehmen wir mal 24. Jawohl, gut. 24 in der großen Wiederkunftsrede. Wir müssen uns auch einander üben. Fragen Sie einander untereinander, wo steht's, gell? Dass wir es finden. Ich bin die Wahrheit. Johannes 14. Ich bin die Wahrheit. Jesus hat Wert darauf gelegt, dass die Worte, die er sagt, verlässlich sind. Denken Sie an die vielen Worte, die Jesus einleitet. Amen, Amen. Amen, Amen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Jetzt, wo? Sagen Sie ein paar. Komm, gibt vielleicht 60 Worte, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich. Kennst du das?
Johannes 14,6.
Ja. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, ewiges Leben. Wahrlich, wahrlich, sei denn, dass ein Mensch von Neuem geboren wird, bis hin zum Verbrecher mit Jesus gekreuzigt. Wahrlich, sage dir, du wirst mit mir im Paradies sein. Gehen Sie mal dieser Spur nach, wie oft wahrlich, wahrlich drinsteht. Wahrlich, es wird Freude sein, dem einen Sünder, der Buße tut, vor den 99 Gerechten. Das sind lauter Worte, in denen Jesus sagt, ihr könnt Brief und Siegel draufnehmen. So ist's. In einer Welt der Lüge, in der der Fürst dieser Welt ein Lügner von Anfang ist, ist die Wahrheit etwas Befremdliches. Mich treibt es immer um, dass einer unserer Bundeskanzler, der den Mut gehabt hat, in entscheidenden Jahren zu sagen, Maß halten, der als Christ die Entwicklung geahnt hat, der schwermütig gestorben ist, dass er als der große Wirtschaftsminister Deutschland in die Versuchung geführt hat, dass man den wie Fremdgewebe abgestoßen hat, den Dicken mit der Zigarre. Unsere Welt liebt nicht die Wahrheit. Unsere Welt ist schon gar nicht mehr geübt, die Wahrheit zu hören. Glaubt es doch nicht alles, was in Medien kommt. Wenn mal über Sie selber etwas kommt, merken Sie, wie das ist. Im Reutlinger Generalanzeiger, das ist eine renommierte Zeitung, stand Riesenüberschrift, Chefbuch für Erhaltung des Urwaldes. Seitdem bin ich bei den Grünen sehr geschätzt. Aber ich habe natürlich in Urach gesprochen über die kirchliche Urwahl. Und war dafür, dass die in Württemberg erhalten bleiben soll. Aber wir können sich nicht mehr dagegen wehren, da kommt kein Leserbrief. In der Uracher Gegend sind sie alle überzeugt, ich sei Urwaldspezialist. Gell? Also, an so einem Beispiel wird Ihnen deutlich, dass was über Regierungsentscheidungen höchstens halb verlässlich ist. Was heute über den Islam drin steht, wo einfach ein halbes Jahr sämtliche Medien verschwiegen haben, die geradezu irrationale, grauenvolle Verfolgung in Indonesien der Christen verschwiegen, ausgeblendet. Weil man es nicht mit den Muslimen verderben will, die sind ja auch Zeitungsbezieher, man, und so, sehen Sie. Die Welt der Lüge, wo Lüge selbstverständlich ist. Da ist auch das Wort der Wahrheit verachtet, das will man nicht hören. Das gewissenweckende Wort der Wahrheit. Das wird als Fremdkörper abgestoßen, so wie Jesus selbst abgestoßen und ausgestoßen wurde. Und deshalb sagt Jesus seinen Leuten, ihr könnt euch drauf verlassen, lasst euch nicht irre machen. Es wird ja nicht bloß in unseren Zeiten die Bibel madig gemacht. Der Professor Lüdemann hat gesagt, Unter den vielen Worten, die als Jesusworte ausgegeben werden, sind so wenig echte Jesusworte, dass man sie auf eine Postkarte schreiben könnte. Ich würde am liebsten sagen, klein geschrieben oder groß geschrieben. Mit Kleinschrift kriege ich all die Worte drauf, die der Jesus echt und verlässlich sind, gell? Lasst euch doch nicht irre machen. Er selbst, Jesus, sagt, ich bin der treue Zeuge, wahrhaftig. Und seine Nachfolger, die uns die Worte Jesu weitergegeben haben, waren verlässlich. Lukas 1, ich hab's genau erforscht und genau exakter Reihe nach aufgeschrieben. Um Jesus gab's und gibt's eine Atmosphäre der Ehrlichkeit, der Wahrhaftigkeit, der Treue. Denken Sie bloß an den Bericht vom Abendmahl. Und Jesus sagt über den Tisch hinweg, einer von euch wird mich ans Messer liefern. Und Petrus dachte bei sich, ist sicher der Thomas, auf den nie ein Verlass ist. Und Thomas dachte bei sich, sicher Johannes, nein! Sie fingen alle an zu fragen, Herr, bin ich's? Weil sie ehrlich wussten, jetzt liebe ich Jesus. Aber ich könnte nicht sagen, ich liebe Jesus allstund. Schon einer halben Stunde kann sein, dass ich ihn ans Messer liefere, enttäuscht bin von ihm. Weil ich so wankelmütig bin. Eine Atmosphäre der Ehrlichkeit um Jesus herum. Und deshalb wollen wir uns das sagen lassen, er ist der treue Zeuge. Mein Vater war in der Politik als Abgeordneter und dann den leitenden Verwaltungsaufgaben, württembergischen Erziehung, Aufbau der Fachhochschulen. Und da wurde er einmal im alten Landtagssaal in der Heusteigstraße in Stuttgart ganz gewaltig angegriffen, ihm Dinge unterstellt, die mir als Sohn die Schamesröte ins Gesicht trieben, um meines Vaters willen, dass ich auch Chef Fuch heiße. Und da habe ich bloß meinen Vater angeschaut, sozusagen, stimmt denn das, ist da was dran? Und er hat bloß gelächelt und einmal den Kopf geschüttelt. Und da war es für mich als Sohn, klar, lass doch das alles abprallen, den ganzen Wust. Stimmt alles nicht. So wenn wir ins Angesicht Jesu schauen, mit unserem Herrn vertraut sind, sollten wir gar nicht so viel Bücher schreiben über Bibelkritik und was dagegen zu sagen ist, sondern ich bin der treue Zeuge. Hör doch gar nicht auf das. Was ich euch sage ist, das ist tragfähig. Es geht um die Ehre Jesu, wenn seine Worte angezweifelt werden. Auch um die Ehre seiner Nachfolger, die uns die Worte überlassen haben. Aber auch um die Würde, dass wir mit den Worten des Christus Jesus leben können. Die Worte des treuen Zeugen Jesus Christus sollen uns wichtig werden. Ein paar Hinweise. Vor zwei Tagen durfte ich eine Lektorenpredigt redigieren. Das ist eine der Aufgaben, die mir noch geblieben sind. Wir haben in Württemberg über 1000 Lektoren und auch die badischen Lektoren haben sich uns angeschlossen. Und wir geben für jeden Sonntag zwei Predigten heraus. Eine, die war früher mehr liberal und die andere ist mehr pietistisch. Heute sind sie ähnlich geworden. Gut geworden, nicht mehr so liberal. Der Gerhard Gläser hat dazu geholfen. Und ich darf die Ludwig Hofacker Reihe bis heute noch redigieren. Schauen, dass nicht jeden Sonntag gesungen wird, Söhne der Gerechtigkeit und Preis, Lob und Dank sei Gott dem Herrn. Das sind so etwa die einzigen Lieder, die in der Kirche noch oft gesungen werden. Und da hat einer den Text, der im Juni dran sein wird, zu behandeln gehabt, Hesekiel 18. Ich habe nicht gefallen am Tod des Gottlosen, sondern ich will, dass er lebt. Und wenn einer, der gottlos gewesen ist, umkehrt, dann soll er um seiner Umkehr und seiner Gerechtigkeit willen leben. Und wenn der Gerechte umkehrt und gottlos wird, soll er nicht seiner früheren Gerechtigkeit gedacht werden, sondern seiner Sünde. Und da hat dieser Bearbeiter geschrieben, das ist ja furchtbar, über das kann man nicht predigen, dass jemand, der gerecht ist, der von Jesus angenommen ist, auch nochmal umkippen soll. Das gibt's nicht. Der Herr Jesus wird uns bewahren. Gab ein gutes Gespräch. Ich habe gesagt, wie war es denn beim Saul und wie war es beim Salomo und bei Ananias und Sapphira und Demas hat die Welt lieb gewonnen und bei denen, die aus dem Glauben gefallen sind, dem Paulus spricht. Dann hat er zurückgeschrieben, ja, aber das ist doch ein Schrecken für viele Menschen. Dann gibt es doch gar keine Heilsgewissheit, wenn man im Glauben steht und doch nochmal umkippen kann. Da konnte ich bloß am Telefon sagen, jetzt lesen Sie nochmal Lukas 15 vom verlorenen Sohn. Der im Vaterhaus war angenommen, Erbe der Güter, und dann gesagt hat, es ist mir Schnuppe, ich möchte weg davon. Der umgekippt ist, weggekippt vom Vater. In den größten Dreck hinein. Und da sagt Jesus, gib die Herrlichkeit des Umkehrens noch einmal selbst für einen Weggekippten. Mensch, dass da drauf Verlass ist. Für mich, der ich in meinem Leben auch mit Jesus immer wieder auch mal Kurven hatte und weggekippt bin, dass man nochmal heimkommen kann. Und dass im Himmel mehr ist als ein Landesposaunentag, wenn ein Sünder zurückkommt. Wort des Herrn Jesus, verlässlich. Noch ein Wort des Herrn. Gestern stand im Losungsbuch das herrliche Wort aus dem 2. Korintherbrief. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wenn wir einmal in das Licht Gottes gestellt werden, wo jedes falsche Wort, jede dumme Fantasie plötzlich klar und eindeutig ist, sodass wir selbst erschrecken müssten. Und dann der Vater sagt, es ist gut, dass du da bist. Ja, wie, siehst du nicht den Dreck? Ich sehe bloß die Herrlichkeit Jesu, die dich umgibt. Dass wir in ihm würden und hundertprozentig Gerechtigkeit. Haben Sie das schon mal begriffen, wie oft der Paulus sagt, in ihm, freut euch im Herrn. Solange Sie in der Not sind, in der Sorge, in der Krankheit, in drinstecken, können Sie nicht freuen. Aber wenn um das alles wie ein Panzer der Herr Jesus ist, wie ein bergende Heimat, freut euch im Herrn. Paulus hat das bloß erfunden. Ist das Mystik? Ah nein, das ist doch Wort des Herrn. Ich will euch versammeln, wie eine Glucke ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel. Komm doch. Bleibet in mir und ich in euch. Johannes 15. Ich und der Vater werden kommen und Wohnung in euch machen. Hohenpriesterliche Gebet Jesu. Vater, ich will, dass die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Dieses mit mir Jesu. Nicht bloß für Jesus, nicht bloß Sympathie, sondern Hopisomu, Akulutleso, Moi, folge mir nach, komm her zu mir, kommet her zu mir alle. Komm, sammelt mit mir. Bis hin zu dem Wort, zu dem Verbrecher, du wirst mit mir im Paradies sein. Sagt der treue Zeuge, Und ich wünschte, dass wir seine Worte ganz ernst nehmen, so wie der Paulus sie ernst genommen hat. Ich bin neulich drauf gestoßen, das erste Mal richtig gesehen, dass Jesus Matthäus 23 mitten in dem ersten Kapitel sagt, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist noch mehr als was die Hanna, die Mutter des Samuel, gesagt hat, Gott erhöht die Niedrigen. Erhebt den Dürftigen aus dem Staub. Da geht es um sich selbst erniedrigen. Professor Michel in Tübingen hat immer gesagt, das sei das Kernmotiv in Jesaja 53. Haspil atzmo. Er erniedrigte seine eigene Seele. Er entäußerte, er entleerte seine eigene Seele. So wie Jesus von sich sagt, ich habe Macht, mein Leben zu lassen. Und daraufhin sagt der Paulus, er erniedrigte, wie geht's, sich selbst und ward gehorsam, bis er tut. Darum hat ihn Gott erhöht. Warum dies darum? Nicht trotzdem. Er erniedrigte sich und trotzdem hat ihn Gott erhöht. Sondern weil Jesus gesagt hat, wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Darum hat ihn Gott erhöht. Und wenn heute über unsere Versammlung nicht geht doch nicht bloß um Menschen, dass wir was machen, sondern damit, wie in der Gebetsgemeinschaft vorher deutlich, wir erwarten, Herr Jesus, von dir, dass du an uns und durch dein Wort etwas tust, weil er erhöht ist. Er, der erniedrigt wurde, verlasst euch auf die Worte des treuen Zeugen. Neulich sollte ich ein Buch besprechen, durchsehen, kritisch, die Karmelmission demnächst herausgeben wird, faszinierend, über Mohammed, Koran, und ein ehemaliger muslimischer Lehrer hat dargestellt, dass im Koran drei Stufen drin sind. Eines hat Mohammed sehr früh geschrieben, als sie noch eine Minderheit waren. Da sagt er, versucht tolerant mit allen Andersgläubigen zu sein. Als sie schon eine größere Zahl wurden, hat er gesagt, wenn Andersgläubige da sind, Juden und Christen, verlangt von ihnen Kopfgeld. Und als sie Macht hatten, hat er gesagt, verfolgt sie, macht den Heiligen Krieg, tötet sie. Gibt die drei Stufen. Und das kann man heute anwenden, rausziehen, was man gerade will. Die Türken bei uns sagen, der Koran ist ganz harmlos, da steht ja was von Toleranz drin. In Indonesien ziehen sie die andere Taste, verfolgt sie, in Nigeria. Je nach Bedarf. Wir müssen bloß drüber Bescheid wissen. Beim treuen Zeugen Jesus ist nicht so, dass man je nach Bedarf etwas ziehen kann. Von verschiedener Stärke und verschiedener Aussage. So ist der treue Zeuge, ist verlässlich, durchgängig. Gibt manche Kanzler, die versprochen haben, dass bei ihnen die Arbeitslosigkeit aufhören, aber mindestens weniger werden wird. Wenn es dann nicht so ist, sagen sie, die Zeiten sind eben nicht so. Aber ja, ist drauf Verlass. Die armen Kerle wissen ja auch nicht, was sie versprechen sollen zur Wahl. Gell? Aber beim treuen Zeugen hängt es nicht ab, ob wir 1410 leben oder 2003. Es ist Verlass drauf. Und nicht am Ende seines Lebens anders gewesen als am Beginn. Wir Schwaben haben manchmal den Ausdruck, was geht mir mich mein dummes Geschwätz von gestern an? Bei Jesus ist eine andere Atmosphäre. Das spricht der, der treu und wahrhaftig ist, dessen Namen Amen ist, der treue, verlässliche Zeuge, der in des Vaters Schoß ist, der es uns verkündigt hat. Johannes 3, Jesus im Gespräch mit Nikodemus, wir reden, was wir gesehen haben und wissen. Das ist das Vorrecht von Leuten, die mit dem Wort des Christus Jesus umgehen dürfen, dass sie Einblick haben in das Wesen Gottes. nicht länger als 50 Minuten sprechen, ich muss noch eins nehmen, gell? In Berlin, das heißt in Potsdam, in der Garnisonskirche, hat man für den Prediger eine Sanduhr aufgestellt. Und da war ein Prediger, der gerne lang gepredigt hat. Und wenn die Sanduhr abgelaufen war, hat er sie umgedreht und hat gesagt, Gemeinde, noch ein Gläschen. Also, so. Treue und wahrhaftige Zeuge Gottes, es soll zur Erkenntnis der Herrlichkeit im Angesicht Jesu kommen. Herr Jesus, dazu hilf uns, dass wir begierig werden, deine wahrhaftigen, verlässlichen, die Ewigkeit des Vaters uns erschließenden Worte zu hören und zu begreifen, das sind Worte des Lebens, auch für uns. Danke für diese Tage, danke für deine Gegenwart. Amen.